Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Es ist Mittwoch, ein Tag, an dem sich einige wünschen, Hund zu sein in dieser Pandemie. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast. Ja, die Hunde, die dürfen zum Friseur, zumindest in Emstetten. Heute hat das Verwaltungsgericht Münster der Betreiberin eines Hundesalons dort nämlich Recht gegeben.
Und danach gilt dieses bundesweite Verbot von Friseurdienstleistungen nur an Menschen, weil da ja die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Gibt man aber seinen Hund ab, dann kann das mit den Abständen ja funktionieren.
So steht's eben in der Corona-Schutzverordnung. Und für alle anderen hat Harald Esser, der Präsident des Friseurhandwerkverbands, in diesem Podcast folgenden Appell.
Wenn die Haare etwas länger sind, es verursacht keine Schmerzen.
Nächste Woche Montag gilt in Bayern FFP2 Maskenpflicht im Supermarkt und ÖPNV. Andere Bundesländer überlegen, das auch einzuführen. Der Gesundheitswissenschaftler Christopher Niehus, der erklärt uns heute, wie wir diese FFP2-Maske korrekt aufziehen und auch mehrmals verwenden können. Zum Beispiel, indem wir sie zwischendurch in den Backofen stecken.
Bei 80 Grad, bei einer Stunde Wirkzeit sind die Coronaviren, wenn sie denn in der Maske sind, vollständig inaktiviert.
Ja, oder einfach lange aufhängen.
Wir haben aber festgestellt, dass nach 7 Tagen hängen lassen kaum noch infektiöse Viren nachzuweisen sind.
Das ist wiederum die 7-Tage-Trocken-Methode. Mehr wissenschaftliche Erkenntnisse gibt's gleich. Heute hat auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die europäische Impfkampagne verteidigt. Und damit starten wir heute unseren Update-Podcast an diesem 13. Januar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Langsam geht's voran in Sachen Corona-Schutzimpfung, manchen zu langsam. Es gibt Kritik von Fachleuten und auch von der Opposition. Die Regierung, sie habe zu wenig Impfstoff besorgt, zudem ein Chaos bei der Terminvergabe. Den Impftermin im Bundestag, da hat Gesundheitsminister Jens Spahn sich heute zu dieser Kritik geäußert in einer Regierungserklärung. Und die schauen wir uns genauer an mit Aglaya Dahne aus unserer Nachrichtenredaktion. Aglaya, was hat Jens Spahn denn zu den Vorwürfen gesagt?
Er hat sich verteidigt und er hat auch erklärt, warum aus seiner Sicht zurzeit eben noch nicht es so schnell vorangeht beim Impfen. Das liegt laut Spahn daran, dass man eben die besonders gefährdeten Gruppen zuerst impfen will.
Aufgrund der Priorisierung werden zunächst vor allem Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner mit mobilen Teams geimpft. Diese Impfungen sind aufwendiger als Impfungen in Impfzentren. Aber nach und nach werden die Bundesländer jetzt auch die Impfzentren in Betrieb nehmen und ihre Terminvergabe online und per Telefon optimieren.
Und dann soll es schneller gehen, sagt Spahn. Dann sollen täglich mehr Menschen geimpft werden. Stand heute sind es knapp 760.000 Impfdosen, die verabreicht worden sind. Das heißt, also es haben immer noch weniger als 1% der Bevölkerung eine Impfung erhalten. Und es stehen ja jetzt in den nächsten Wochen noch die zweiten Durchgänge an, bevor dann eben weitere Gruppen an der Reihe sind.
Aber zu dieser Wahrheit gehört eben auch, dass andere Länder deutlich schneller sind, zum Beispiel die USA oder auch vor allem Israel.
Ja, also dort hat inzwischen 1/5 der Bevölkerung schon eine Impfung erhalten. Also Israel ist ganz vorne in der Liste. Man will da durch sein mit den Impfungen im Frühjahr. Hier in Deutschland ist der Sommer so ein Etappenziel. Also Spahn hat in Aussicht gestellt, dass jede Person in Deutschland, die sich gerne impfen lassen möchte, bis zum Sommer auch die Chance dazu haben wird.
Dieses Impfangebot, wurde es heute dann noch ein bisschen konkreter? Wie soll das sichergestellt werden, dass es bis zum Sommer genug Impfstoff gibt?
Na, es kommen ja jetzt wahrscheinlich auch noch neue Mittel dazu, die noch geprüft werden, wie zum Beispiel das von AstraZeneca aus Großbritannien. Es sind ja auch schon neue Mittel dazugekommen, das Vakzin des US-Unternehmens Moderna. Und nimmt man dann all diese Impfstoffe zusammen, dann hat sich Deutschland laut Spahn 200 Millionen Impfdosen gesichert. Und das würde dann ja schon reichen. Aber die sind jetzt erstmal gekauft worden, aber die müssen natürlich auch noch produziert werden. Und damit das auch klappt, baut zum Beispiel das deutsche Unternehmen BioNTech, das ja mit Pfizer zusammen einen Impfstoff herstellt, in Marburg eine neue Produktionsstätte und auch in Halle in Westfalen. Und die sollen beide im Februar in Betrieb gehen, damit es ja eben auch schneller vorangeht.
Also das ist die eine Seite, das Impfen soll vorangehen. Gleichzeitig gucken aber Fachleute auch auf die Mutation des Virus, die im Umlauf ist. Was gibt's da an Neues?
Ja, besonderer Fokus ist ja auf diese Mutation gelegt, die in Großbritannien entdeckt wurde. Die breitet sich weiter aus. Laut der Weltgesundheitsorganisation wurde diese Mutation inzwischen in 50 Ländern nachgewiesen. Das war heute eine Mitteilung, auch hier in Deutschland. Und hier ist gestern auch die Mutation nachgewiesen worden, die in Südafrika entdeckt wurde. Also die verbreitet sich auch. Da ist jetzt von 20 Ländern die Rede. Man muss aber sagen, also dass sich Mutationen bilden, das ist nach Ansicht von VirologInnen ganz normal. Was beunruhigt ist eben, dass es Hinweise darauf gibt, dass beispielsweise dieses britische Virus ansteckender ist. Also Fachleute halten es für möglich, dass es sich hier in Deutschland auch schon weiter verbreitet hat als bisher nachgewiesen. Und das ist eben so ein bisschen beunruhigend.
Ja, das ist aber eben auch ganz normal, wie du schon gesagt hast. Viren mutieren. Dazu findet ihr auch Gespräche bei uns zum Beispiel im Netz auf deutschlandfunknova.de. Aber es heißt auch, Aglaia, Entspannung ist wirklich jetzt nicht in Sicht.
Nee, also die Infektionszahlen und auch die Todeszahlen, die sind zwar stabil, aber eben auf einem hohen Niveau. Es sind auch in den letzten 24 Stunden wieder mehr als 1000 Menschen in Deutschland offiziell im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Und der Gesundheitsminister hat auch heute Morgen schon angedeutet, dass er damit rechnet, dass wir auch noch im Februar Lockdown-Maßnahmen haben werden.
Die Impfkampagne der Bundesregierung war heute Thema im Bundestag. Gesundheitsminister Jens Spahn hat eine Regierungserklärung abgegeben, die Opposition traditionell kritisch draufgehauen. Einzelheiten dazu waren das von Aglaia Dane aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ministerpräsident Markus Söder will, dass seine Bayern eine FFP2-Maske tragen.
Und deswegen werden wir das ab nächster Woche, also ab nächsten Montag, dann auch zur Pflicht machen, dass man im ÖPNV, aber auch in den Geschäften FFP2-Masken trägt.
Das hat er gestern gesagt. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagt, ja, eine FFP2-Maske kann in der Tat ganz gut schützen an Orten, wo Menschen dicht gedrängt stehen. Und so sieht es auch der Virologe Alexander Kekulé. Das aber auch nur, wenn diese FFP2-Maske richtig aufgezogen und angewendet wird. Und wie das geht, das habe ich heute mit Christopher Niehus besprochen. Er ist Gesundheitswissenschaftler an der FH Münster und hat ganz aktuell Tragehinweise veröffentlicht für den Umgang, den richtigen von FFP2-Masken im Alltag. Ich wollte von ihm wissen, was er sich genau in diesem Forschungsprojekt angeschaut hat.
Ja, wir haben in unserem Forschungsprojekt versucht, die Alltagsbedingungen zu simulieren. Das heißt, wir haben die Masken mehrere Stunden, 2,5 Stunden tragen lassen und haben das Ganze dann über 5 Zyklen ausprobiert. Und wichtig ist immer, dass die Masken nach dem Tragen erstmal vollständig trocknen. Das heißt, die Masken sollten auf keinen Fall getragen in eine geschlossene Tüte, die feucht in der Tasche ist und dann sofort wieder getragen werden. Das heißt, die Masken sollten, wenn sie nicht getragen werden, auf jeden Fall immer trocken gelagert werden. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und die Masken sollten keinesfalls auf der Heizung gelagert werden, da die warme Luft der Heizung für viele Erreger, die wir selbst ausatmen, ja ein ideales Wachstum wären, sodass es sogar zu Schimmelpilzbildung kommen könnte.
Also heißt, nach 2,5 Stunden Tragen nimmt der Schutz jetzt nicht stark prozentual ab?
Nein, also in unserem Projekt konnten wir keinen signifikanten Abnahme der Filterleistung feststellen.
Was machen wir dann? Wie lange dauert es, bis die FFP2-Maske wieder frisch ist?
Ja, also ganz wieder frisch wird sie nie. Das ist ein Einmalprodukt. Das heißt, den neuen Zustand können und wollen wir auch nicht erreichen. Wir haben in unserem Projekt 2 Ansätze untersucht, die mit Haushaltsmitteln auch umsetzbar sind. Das eine ist die sogenannte Backofenmethode. Das heißt, bei 80 Grad, bei einer Stunde Wirkzeit sind die Coronaviren, wenn sie denn in der Maske sind, vollständig inaktiviert. Als Problem hat sich gezeigt, dass die Backöfen nicht so genau heizen wie unsere Industriegeräte, die wir im Labor haben. Das heißt, wer die Backofenmethode anwendet, der muss auf jeden Fall vorher mit einem Backofenthermometer oder mit einem Bratenthermometer die echte Temperatur seines Ofens überprüfen.
Kann ich nicht einfach heißer schalten?
Nein, man darf auf keinen Fall heißer schalten. Bereits ab 90 Grad ist sowohl eine Reduzierung der Filterleistung festzustellen und insbesondere Masken, die sogenannten Körbchenmodelle haben wir sie genannt, das sind diese formstabilen Masken, diese Gesichtsschalen, die sind aus anderen Kunststoffen gefertigt und die Kunststoffe verlieren schon bei 90 Grad erheblich an Stabilität. Eine zweite Methode, das ist unsere 7-Tage-Trocknen-Methode. Dazu haben wir untersucht, was mit den Coronaviren passiert, wenn die Maske einfach bei Raumtemperatur aufgehangen wird. Wir haben festgestellt, dass die Coronaviren auf- und in Maskenmaterial unerwartet stabil sind. Das heißt, nach ein paar Tagen sind noch sehr viele Viren als infektiös nachweisbar. Wir haben aber festgestellt, dass nach 7 Tagen hängen lassen kaum noch infektiöse Viren nachzuweisen sind.
Heißt aber auch dann für den Alltag, dass man eben mehrere Masken hat, sodass man immer die durchliegen lassen kann, beziehungsweise sie wieder erneuern kann in dieser Backofenmethode, ja?
Für den Laien aber, glaube ich, relativ leicht umsetzbar, wenn man 7 Masken zur Verfügung hat. Das heißt, Man braucht 7 Haken, 7 Nägel und hat dann halt für jeden Wochentag eine Maske und fängt dann immer montags wieder mit der Montagsmaske an. Das ist ein Modell, was eigentlich sehr, sehr leicht umzusetzen ist.
Mhm.
Und es hat den Vorteil, sollte sich herausstellen, dass man vor 3-4 Tagen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hat, kann man genau die Maske sofort entsorgen.
Was muss ich beim Tragen einer FFP2-Maske denn genau beachten, damit ich den optimalen Schutz habe?
Das Wichtigste ist, dass die Maske ganz dicht anliegt und man sollte die Maske niemals am Filtervlies anpacken, sondern immer nur an den Bändern sollte man die Maske anpacken und man sollte die Maske immer trocken lagern. Das ist ganz wichtig.
Christopher Nihus, Gesundheitswissenschaftler an der FH Münster über den richtigen Umgang und Gebrauch der FFP2-Masken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele Menschen mit Kurzhaarschnitt beneiden gerade Frauen und Männer mit langen Haaren. Das ist so, da fällt es vom Färben jetzt mal abgesehen, nämlich nicht so auf, wenn die Friseure mal ein paar Wochen dicht sind, so wie jetzt gerade, und die Haare einfach wachsen und wachsen. Viele Profifußballer aber scheinen das nicht einfach hinnehmen zu wollen mit den langen Haaren. Kann ja beim Kopfball vielleicht dann doch auch stören und stehen auch in diesen Zeiten jetzt von geschlossenen Friseurläden aber sowas von akkurat frisiert und getrimmt obenrum auf dem Platz. Das hat jetzt nach dem Wochenende für einen ziemlich ungewöhnlichen Appell der Friseurinnung an den Deutschen Fußballbund DFB gesorgt. Rahel Klein aus unserem Team mit der ganzen Geschichte. Rahel, der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks, der ist absolut not amused über diese topgestylten Profifußballer, ne?
Ja, not amused trifft es sehr, sehr gut. Also es gab einen offenen Brief an DFB-Präsident Fritz Keller und da hat der Verband zu mehr Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. Und in diesem Brief heißt es eben, man habe an den vergangenen Spieltagen mit großer Verwunderung festgestellt, dass sich ein Großteil der Fußballprofis mit frisch geschnittenen Haaren auf dem Platz präsentierte. Und da schreibt der Friseurverband: Ein rasierter Scheitel, auf wenige Millimeter getrimmtes Nacken- und Schläfenhaar, saubere Konturen, Frisuren, die nur professionelle Friseurinnen und Friseure mit Profi-Equipment schneiden können.
Ja, aber genau das sollte ja seit einem Monat, seit die Friseurläden dicht machen mussten, ja aber auch eigentlich nicht mehr möglich sein.
Ganz genau. Also man kann nicht zum Friseur offiziell jedenfalls und es ist auch verboten, Friseurdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Da drohen hohe Bußgelder für beide Seiten. Trotzdem bekommen viele Friseurinnen und Friseure laut dem Verband Anfragen, dass sie Hausbesuche machen oder die Haare verbotenerweise dann auch schneiden sollen. Und da sagt die Friseurinnung, Fußballer, die frisch geschnittene Haare haben und damit auf dem Platz auflaufen, die erhöhen zum einen den Druck auf die Friseurinnen, weil sich bei denen solche illegalen Anfragen nach Haarschnitten häufen. Fußballer sind ja auch Vorbilder für viele. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich, gerade wegen dieser Vorbildfunktion, sollten Fußballer mit gutem Beispiel vorangehen, sich solidarisch zeigen und die Haare einfach mal wachsen lassen.
Ja, okay, aber hundertprozentig wissen wir es natürlich nicht. Es könnte ja auch sein, dass der Teamkamerad links außen jetzt auch mal irgendwie den Trimmer ansetzt, links außen, oder die Schere, oder zu Hause vielleicht irgendjemand ist, der die Haare da trimmt, oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind die Fußballprofis ja Haarschneideprofis geworden.
Absolut ausschließen kann man so ein großes Talent bei den Fußballprofis natürlich nicht. Allerdings muss man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit doch eher sehr gering, dass der Großteil der wirklich gut frisierten Profis dann doch so ein großes Talent an den Tag legt oder zufällig mit einem Friseur, einer Friseurin zusammen ist. Außerdem brauchst du dafür ja auch Profi-Werkzeug. Mhm. Und diese Einschätzung teilt eben auch Harald Esser, der ist Präsident des Friseurhandwerksverbands. Und man muss da wirklich sagen, wenn man sich mal am Wochenende diese absolut perfekt geflochtenen Cornrows von Werder Brems Tahit Chong ansieht oder die wirklich absolut penibel einrasierten Scheitel von Stuttgarts Nicolas Gonzalez, da liegt der Verdacht schon nahe, dass da Profis am Werk waren.
Hat der DFB denn schon irgendwie reagiert auf diesen Appell?
Nein, bisher nicht. Auch auf meine Anfrage, die ich heute gestellt habe, kam noch keine Antwort. Dieser Appell wird jetzt auch noch ausgeweitet, hat mir Harald Esser gesagt. Die Innungen in den einzelnen Bundesländern schreiben die Vereine auch nochmal an. Und der Appell richtet sich auch nicht nur an Fußballer jetzt, sondern auch an Fernsehanstalten, dass auch die Moderatorinnen und Moderatoren sich solidarisch zeigen sollten und vielleicht mal auf perfektes Styling verzichten. Da würde ich sagen, gut, dass wir beim Radio arbeiten.
Ja, jetzt hast du aber trotzdem sprechen können, nämlich mit dem Präsident des Friseurhandwerksverbands, Herr Harald Esser, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Gab es denn von ihm irgendwie jetzt Empfehlungen, wie man das mit den Haaren macht in dieser Zeit?
Also Harald Esser, der ist da ganz pragmatisch und sagt, man sollte das Ganze vielleicht auch ein bisschen locker sehen.
Also erstens glaube ich, wenn die Haare etwas länger sind, es verursacht keine Schmerzen. Und das Zweite ist, dass vielleicht eine neue Optik auf den Kopf kommt. Vielleicht ist es gar nicht so unangenehm, mal die Haare etwas länger zu tragen. Wir haben es im Frühjahr gemerkt, dass einige Männer von ihren Frauen das mit auf den Weg bekommen haben. Lass dir die Haare nicht ganz so kurz schneiden. Steht dir eigentlich gut, mal wieder ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf zu haben.
So, und das gibt auch neue Perspektiven, wenn man die Haare mal ein bisschen länger trägt. Das sagt Harald Esser. Und wenn es ganz schlimm wird, dann geht auch noch Folgendes.
Wenn ich mal mein Styling-Produkt auch als Mann mal von einer Creme auf ein Gel, was ein bisschen mehr Halt hat, umsteige, dann kriege ich auch noch diese 2, 3 oder 4 Wochen auch geregelt.
Ja, sehr gut, so mache ich das ja. Ich mache mehr Produkt oben rein. Ja.
So, mehr Gel einfach in die Haare klatschen, dann sieht es halt ein bisschen fettig aus. Aber was soll's, die Haare sitzen.
Lasst euch die Haare wachsen oder gelt sie einfach, macht sie fettig und hört auf, illegal zum Friseur zu gehen. Das fordert zumindest der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks von Profifußballern, von denen viele zuletzt trotz geschlossener Friseurläden top frisiert auf dem Platz standen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An diesem Mittwoch hat in Italien der größte Mafia-Prozess seit rund 30 Jahren begonnen. Vor Gericht steht erstmals die 'Ndrangheta aus Kalabrien. Sie gilt derzeit als die gefährlichste der italienischen Mafias. Allerdings, die 'Ndrangheta ist nicht nur dort in Italien aktiv, sondern auch bei uns und das schon seit 70 Jahren. Wie, das schauen wir uns gemeinsam mit dem Journalisten und Mafia-Experten Sandro Mattioli an. Schönen guten Tag, Herr Mattioli.
Guten Tag.
Herr Mattioli, Sie sagen, Deutschland sei ein regelrechter Mafia-Hotspot. Inwiefern und warum?
Insofern, dass Deutschland schon früh italienische Gastarbeiter angeworben hat, darunter auch mein Vater, der nichts mit der Mafia zu tun hat und damit erste Anknüpfpunkte für Mafiosi da waren. Insofern aber auch, dass die Mafia-Gefahr in Deutschland im Grunde seit Jahrzehnten systematisch unterschätzt wird und vor allem man auch nicht so gegen die Mafia vorgeht, wie man vielleicht vorgehen sollte, weil Deutschland für die Clans aus Italien sehr attraktiv ist.
Woran machen Sie denn diese Mafia-Gefahr in Deutschland da genauer aus?
Das ist das Schwierige. Wie bestimmt man die Gefahr? Wenn man jetzt nach Kapitaldelikten geht, also Morden oder sowas, dann ist das eine Zahl, die im normalen Bereich liegt. Da gab es eine Stellungnahme der Bundesregierung, die von 30 Morden spricht. Natürlich für jede einzelne Tat eine schlimme Zahl, aber im Grunde liegt das in keinem allzu dramatischen Bereich. Wenn wir jetzt die Zahl der Mafiosi anschauen, die sich in Deutschland aufhalten, dann ist die Lage schon eine andere. Da ist die offizielle Zahl der Bundesregierung, was die 'Ndrangheta anbelangt, die liegt bei 800 bis 1000. Wenn man italienische Staatsanwälte fragt, beispielsweise eben auch Nicola Cateri, der jetzt diesen Prozess führt, der spricht von mindestens 3000 Mitgliedern der 'Ndrangheta in Deutschland, dann sind das natürlich schon etwas dramatischere Zahlen.
Dann schauen wir uns doch die Aktivitäten mal ein bisschen genauer an. Im vergangenen Jahr hat ein großer Mafia-Prozess in Deutschland begonnen. Da ging es, wenn ich es richtig weiß, in erster Linie um den Kokainhandel. Sind denn Drogen auch das Hauptgeschäft der Mafia in Deutschland?
Das ist schwer zu sagen, was illegale Geschäfte anbelangt. Ja, da kann man mit Sicherheit davon ausgehen, wobei die 'Ndrangheta jetzt nicht die Leute stellt, die im Park um die Ecke Drogen verkaufen, sondern die sind im internationalen Großhandel, im direkten Handel mit den Produzenten in Kolumbien und anderen Ländern aktiv. Fakt ist aber auch, dass wir andere Geschäfte gar nicht sehen können, beispielsweise Investments in Immobilien. Da ist es so, da ist sehr davon auszugehen, dass auch Drogengeld nach Deutschland fließt und eben auch Drogengeld von 'Ndrangheta. Aber es gibt da im Grunde keine Ermittlungen.
Es gab vor kurzem den Jubiläumstatort im Ersten mit einer Mafia-Geschichte. Vielleicht hat die ein oder der ein oder andere das gesehen. Einmal eine Geschichte eben aus dem Ruhrgebiet und zum anderen auch aus Bayern. Und da ging es auch um ein Restaurant, das den Drogenhandel im Hintergrund organisiert hat oder gewährt hat. Ist das ein realistisches Szenario gewesen für Deutschland?
Ja und nein. Ich kenne solche Figuren, die im Tatort zu sehen waren, tatsächlich aus Ermittlungsakten. Das gibt es, Restaurants als Stützpunkte, auch diese Brutalität, die im Film zu sehen war, nach innen, aber wie auch nach außen in der Organisation, das gibt es sehr wohl. Aber es ist insofern eine reduzierte Sicht, weil es natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Wirken der 'Ndrangheta herausgreift und wir müssen aufpassen, dass wir nicht dem Trugbild erliegen, dass die 'Ndrangheta in Deutschland nur mit Restaurants zu tun hat. Zum einen, weil die Gefahr besteht, dass wir auch viele Gastwirte, die nichts mit der Mafia zu tun haben wollen und die sich zum Beispiel auch in Mafia Nein Danke früher organisieren. haben, dann über einen Kamm scheren. Und zum anderen, weil wir auch wesentliche Bereiche, nämlich im Kapitalbereich oder jetzt erneuerbare Energien, Unternehmen, sozusagen Dinge, die wir gar nicht mit Mafia in Verbindung bringen oder auch Unternehmen, die deutsche Inhaber haben, dann damit systematisch ausblenden. Das sollten wir nicht machen.
Sagt der Journalist und Experte auf dem Gebiet Mafia, Sandro Mattioli. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Heute hat in Italien der größte Mafia-Prozess seit rund 30 Jahren begonnen. Vor Gericht steht erstmals die 'Ndrangheta aus Kalabrien. Ganz lieben Dank.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach, Handball kann so schön sein.
3, 2, 1 und Weltmeister Deutschland, das steht fest, wunderbar!
2007 war das so wunderbar, Deutschland Handball-Weltmeister. Seit knapp einer Stunde, da läuft die Handball-WM 2021 in Kairo, 14 Jahre danach. Es ist Pandemie und Corona hat einige Teams schon vor WM-Beginn ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Tschechien und die USA, die mussten ihre Teilnahme kurz vorher absagen, weil sie eben zu viele Corona-Fälle im Team hatten. Insgesamt 19 positiv getestete Spieler allein in der US-Mannschaft. Was ist das dann für eine WM, die da gerade stattfindet? Sprechen wir drüber mit Marina Schweizer aus der Sportredaktion beim Deutschlandfunk. Grüß dich, Marina.
Hallo.
Hätten die Verantwortlichen diese WM nicht eigentlich absagen müssen?
Also wenn ich jetzt Virologin wäre, würde ich vermutlich sagen, ja, natürlich, aus virologischer Sicht hätte man sie vermutlich abgesagt. Aber es wird in dieser Pandemie eben abgewogen und nicht nur virologische Aspekte einbezogen, sondern auch wirtschaftliche oder unternehmerische. Man will sich diese Bühne nicht nehmen lassen. Auch der Deutsche Handballbund, der hat immer wieder davon gesprochen, dass die Chancen die Risiken überwiegen würden. Da geht es zum Beispiel darum, den Sport über so ein Großevent zu transportieren, aber auch um das Wirtschaftliche und um Verträge, die es zum Beispiel mit den Fernsehanstalten gibt. Außerdem ist es so, dass das Ganze eine Herzensangelegenheit, man könnte auch sagen ein Prestigeprojekt, für Ägypten und den Präsidenten des Welthandballverbandes ist. Mhm. Der heißt Hassan Mustafa und er ist selbst aus Ägypten. Und er wollte sogar noch bis vergangenes Wochenende die WM mit Zuschauern in den Hallen stattfinden lassen. Und erst nach massivem Protest, auch von der Spielergewerkschaft, ist das jetzt vom Tisch.
Es gibt ein Hygienekonzept, das wurde ja immer wieder gesagt, auf die Kritik an dieser WM mitten in der Pandemie. Was hältst du von diesem Argument?
Also an diesem Hygienekonzept kommen einfach immer mehr Zweifel auf. Und wenn man sich die anguckt, dann kann man eigentlich tatsächlich nicht mehr von so einer abgeschotteten Blase sprechen. Erstens, Corona-Fälle in den Teams, die deuten ja darauf hin, dass schon in der Zeit vor der WM viele, viele Ansteckungen in Teams möglich sind, zumindest bei den genannten Nationen. Also ein Hygienekonzept in Ägypten bei der Inkubationszeit von bis zu über einer Woche würde dann mehr Sinn ergeben, wenn alle Spieler lange vor der WM ganz abgeschottet wären. Der norwegische Handball-Superstar Sander Sargosen hat für das Konzept in Ägypten jetzt ganz deutliche Worte gefunden. Er hat gesagt, er weiß gar nicht, ob man das wirklich eine Blase nennen könne, also dass die Sportler ohne Ansteckungsgefahr abgeschottet sind. Mhm. Das war ja das Versprechen. Und Sargosen hat gerade gesagt, die Mannschaft sei in einem Schockzustand und das sei alles ein großer Witz. Im Hotel, in dem übrigens auch die deutsche Mannschaft wohnt, würden Menschen ohne Mundschutz ein- und ausgehen und die Teams essen zusammen. Und auch dem Deutschen Handballbund scheinen jetzt da einige Dinge aufgefallen zu sein vor Ort. Und er fordert jetzt auch, dass da nochmal verschärft wird. Vor dem Turnier hatte der DHB von der Kritik, dass diese Bubble die Bezeichnung nicht wert ist, nichts wissen wollen.
Ja, dann lass uns mal aufs deutsche Team genauer schauen. Wie gehen die mit dieser Situation um? Einige Spieler sind ja erst, glaube ich, gar nicht mit nach Ägypten gereist aus Sorge vor Corona, ne?
Ja, also die Begründung war eigentlich, dass man gesagt hat, man wollte jetzt die Familie nicht alleine lassen, während hier in Deutschland Lockdown ist. Mhm. Man muss aber dazu sagen, um das ein bisschen einzuordnen, davor hatten sich ein paar davon schon auch sehr kritisch geäußert, dass diese WM an sich schon eine schlechte Idee ist. Und der Torwart zum Beispiel, der jetzt auch dabei ist, Andreas Wolf, der hat das wiederum kritisiert, dass sie jetzt nicht mitgefahren sind, weil man ja zum Beispiel in der jeweiligen Bundesligamannschaft dann eben auch in der Champions League Reisen unternimmt. Mhm. Ja, da würden wahrscheinlich einige sagen, gut, bei den Vereinen ist man angestellt und es gibt auch da wieder vielleicht eine andere Dimension als bei einer WM.
Ändert das denn jetzt was am Turniermodus? Also Tschechien, USA nicht mit dabei. Gibt es Ersatz für diese Teams?
Ja, also es ist schon vor dem Turnier festgelegt worden, welche Mannschaften mögliche Nachrücker wären, muss man natürlich vor so einer Pandemie ohnehin mitdenken. Und nach dieser Liste rückt jetzt für Tschechien Nordmazedonien nach und für die USA springt in der Gruppe E die Schweiz ein, also praktisch in den Modus. Was vielleicht noch interessant ist, um dazu zu sagen, diese Mannschaften, diese Nachrückermannschaften, die haben jetzt natürlich diese Abschottung oder wie man das auch nennen mag, so nicht mitgemacht. Also da muss man auch noch mal ein Auge drauf haben, wie das da mit den Spielern dann ist.
Also kann man durchaus kritisch sehen, diese Handball-WM, die seit 18 Uhr heute läuft in Kairo, Ägypten, das Eröffnungsspiel gegen Chile. Es steht in der zweiten Halbzeit momentan 33-27. Also hier geht es vielleicht für den Gastgeber aus. Deutschland steigt in der Gruppenphase ein. Am Freitag spielt dann gegen Uruguay. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion. Lieben Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das ist wirklich eine absurde Geschichte. Stefan Thomas kommt aus Deutschland, lebt in San Francisco und sucht gerade einen Zettel. Zettel sind oft klein und gehen ständig verloren und deshalb sind Zettel ja auch kein so richtig guter Ort, um darauf sehr, sehr wichtige Informationen zu notieren, wie zum Beispiel ein Passwort. Noch dazu, wenn es ein Passwort ist, um an eine Festplatte zu kommen, auf der Bitcoins liegen, die umgerechnet knapp 200 Millionen Euro wert sind. Schätzungen zufolge sind 20% der Bitcoin-Summen gerade wegen Passwortproblemen nicht verfügbar. Also ein enormer Wert, der da nicht abzurufen ist. Der Stefan Thomas, der sucht also den Zettel und Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, der sucht nach einer Lösung für den richtigen, guten Umgang mit Passwörtern.
Das Foto in der New York Times ist genial. Stefan Thomas steht allein, verloren auf einem grau betonierten Platz, den Blick gesenkt, die Gedanken ganz woanders. Vielleicht bei der Frage, wo dieser verdammte Zettel ist. Pures Drama. Was war passiert? Stefan Thomas hatte nach eigenen Angaben in Bitcoins investiert. Aktueller Wert etwa 200 Millionen Euro. Die Bitcoins seien in seiner Bitcoin-Brieftasche, seinem Wallet. Der Schlüssel dazu, ein sehr langes Passwort, deponiert auf einer speziellen Festplatte. Die ist wiederum gesichert durch ein Passwort. Das steht auf besagtem Zettel. Das Fiese daran? Die Platte hat einen speziellen Schutz. 9-mal darf man ein falsches Passwort eingeben. Beim 10. sind die Daten zerstört. Und Stefan Thomas hat mittlerweile 8 Versuche verbraucht.
Das ist halt die Summe, die das Ganze dann ein Stück auch tragisch macht. Aber ja, also da kann man nicht helfen.
Ihm konkret vielleicht nicht, aber wir uns selbst. Das Ziel, sicheres Passwort ohne Zettel zum Selbermerken. Und dabei hilft uns Christoph Meinl, Leiter des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam, ausgewiesener Experte für Passwortschutz.
Also da gibt es Tipps, die sich beziehen auf die Länge, dass ein Passwort wenigstens 8, aber wir empfehlen eigentlich Länge wenigstens 12 Symbole haben muss.
Denn ein Hacker kann das theoretisch schaffen, würde aber ziemlich lange brauchen. Beispiel: Ein sehr schneller Rechner schafft 2,1 Milliarden Schlüssel pro Sekunde, kann also 2,1 Milliarden Möglichkeiten checken. Lässt man ihn 2,5 Tage rechnen, wäre das 8-stellige Passwort geknackt. Für 12 Stellen bräuchte er Jahre, über 147.000. Wichtig dabei, dass das Passwort eben auch komplex ist und nicht so wie die beliebtesten Passwörter der Deutschen. Die sind seit Jahren
in einer sehr, sehr großen Zahl absolut leichtsinnig.
Weit oben in den letzten 7 Jahren waren Password oder Kuverts oder Kuverti und der unangefochtene Spitzenreiter seit 2013 1, 2, 3, 4, 5 und ihr ahnt es, die 6. Kein Scherz. Meinl sagt, so ein Passwort, das ist in Sekunden geknackt.
Man geht dann solche Listen einfach der Reihe nach durch und hat dann Glück, das ist das sogenannte Passwort-Getting.
Dagegen hilft nur Länge ohne Reihenfolge, die ich mir merken kann. Sein Tipp?
Da sollte man sich zum Beispiel einen Satz denken, wo man dann das Passwort bildet, zum Beispiel aus den Anfangsbuchstaben, groß und klein geschrieben, der Worte, die vorkommen, die Satzzeichen, die in dem Satz vorkommen und was, sag ich mal, hinreichend lang ist.
Ich suche mir zum Beispiel ein Gedicht oder eine Liedzeile. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Aus dem Brunnen mache ich einen Späti, aus der Linde eine Buche. Am Späti vor dem Tore, da steht 1 Buchenbaum. Groß und klein wechsle ich ab, kommt raus ASVDT, DS1, B Baum. Das wären 14 Zeichen. Wichtig dabei,
dass aus dieser Buchstabenfolge der Satz ja gar nicht leicht herleitbar ist. Das ist der Schutz, den Sie haben.
Das Problem an diesen Sätzen, wir sollen immer verschiedene Passwörter nutzen. Und die sollen je nach Maske häufig unterschiedlich lang sein. Mal bis zu 6, dann wieder mehr als 8 Zeichen. Meine rät hier zum Passwortmanager. Einem Programm, das dann sowohl die Vergabe als auch die Speicherung als auch die Ausfüllerei übernimmt.
Wo Sie ein Masterpasswort haben, das ist dann auch so ein sicheres, und wo alle Passworte für die einzelnen Services von diesem Programm dann gewählt und mit diesem Service vereinbart werden.
Die Zeitung Chip hat diese kürzlich getestet. Kostenlose und Bezahldienste. Sehr sicher waren die Bezahlmodelle. Zwischen 30 und 40 Euro pro Jahr. Das klingt teuer, aber nur so lange, bis du an irgendeiner Stelle gehackt wurdest oder bis du merkst, dass der Zettel weg ist, mit dem du gerade an dein Bitcoin-Vermögen dran wolltest.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.